Die Konferenz in Oslo hatte dem neuen eventkulturellen Projekt, einem der größten Entertainment-Cluster in ganz Deutschland, gegolten. Und erst dieses Vorhaben würde, wie Glabrecht hervorgeblubbert hatte, das kulturelle Portfolio der Stadt in einer Weise komplettieren, die die Marke Bremen zum touristischen Leuchtturm auf Augenhöhe mit den großen europäischen Kreativmetropolen machen würde. Glabrecht ertrug all diese Labervokabeln dadurch, dass er sie selbst epidemisch und mit sadistischem Genuss verwendete, noch häufiger als seine Senatskollegen das taten. Am liebsten war ihm der Leuchtturm, dessen Auftauchen in einem Text war ein absolut sicheres Zeichen für die intellektuelle Beschränktheit des Verfassers. Dr. Fröhlich, die Kultursenatorin, sprach neuerdings von kulturellen Leuchttürmen, ja sogar von Leuchtturmeffekten, die Dinge angeblich zeitigen sollten. Während einer Pressekonferenz hatte Bürgermeister Reinhard Alte sich jüngst zu der Wahnsinnsmetapher verstiegen, das neue bremische eventkulturelle Großprojekt, die Maritime Oper, kurz Mo genannt, mit gedehntem O, mit dem riesigen Meerwasseraquarium, der SeaWorld im Gebäudesockel, mit all den anderen Vorhaben der geplanten maritimen Erlebniswelt, werde ein Leuchtturm in der Wüste sein, was niemanden außer Glabrecht, dessen Bilderwelt sich von den gehörten Wörtern nicht lösen konnte, zum Lachen gebracht hatte. Immer wieder blitzte fortan jener Sahara-Leuchtturm in seiner Fantasie auf, riesige Dünen aus gelbem Sand, weites, leeres Land und der Leuchtturm. Glabrecht selbst hatte wenig später wie vom Teufel geritten, vor einer chinesischen Delegation von Creative and Cultural Lighthouses gesprochen, die man in Bremen errichten werde. Keine halbe Stunde nach der Premiere adoptierte die anwesende Kollegin Dr. Fröhlich die Neuschöpfung und fügte sogar ein Emotional Lighthouse hinzu, was wiederum Glabrecht bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit als emotionalen Leuchtturm von sich gab. Ein echtes Pioniererzeugnis mit null Google-Treffern. Glabrecht liebte es, ganze Gesprächsrunden mit Leuchttürmen und Augenhöhen totzuschlagen. Und wie man sich demnächst gut aufstellen, welche Flöcke man einschlagen werde, wie man sich exakt an irgendwelchen Schnittstellen zu positionieren, auf was man sich zu fokussieren habe, wie man mittels innovativer und intensiv vernetzter Kompetenzzentren Wirtschaftswachstum generieren würde und so weiter, um in Bremen Meilensteine und Kreativcluster errichten und Quantensprünge vollziehen zu können, in Richtung Sportmetropole, Musik- oder Designmetropole, Kreativmetropole, Talentmetropole, Kulturmetropole sowieso. Und was wusste der Geier für Metropolen? Jeden Tag eine neue Metropole von irgendwas. Glabrecht hatte eine einstündige Google-Recherche unternommen und dabei erfahren, dass es inzwischen sogar mehrere inoffizielle Fick-Metropolen gab. Neben Hamburg, Pirmasens, Köln und Istanbul vor allem die hessische Stadt Weinheim, wegen ihrer zahlreichen und offenbar besonders hochwertigen, gewerblich angebotenen Kopulationsmöglichkeiten, mit denen sie den Bedarf der zahlungskräftigen Rhein-Main-Region befriedigte. Glabrecht hatte sich in Oslo den Scherz erlaubt, auf die Salzmengen hinzuweisen, die man ins Brackwasser der Weser schütten müsste, um das Meerwasseraquarium damit zu speisen. An dieses Problem hatten die Investoren allerdings längst gedacht. Frisches Seewasser wird regelmäßig mit einem Tankschiff aus der Nordsee nach Bremen gebracht. Echtes Meerwasser. Überhaupt trügen die Norweger die Erstellungskosten für die Anlage weitgehend selbst. Auch, was das Wichtigste war, 80 von den angeblich benötigten 200 Millionen für die maritime Oper. Das war ihre große mäzenatische Leistung, die zweifellos in ganz Deutschland bestaunt werden würde. Dass der von den Investoren vorgelegte Kostenplan für die maritime Oper schön gerechnet war und das Projekt am Ende selbstverständlich viel teurer werden würde, das war jedem Beteiligten aus dem inneren Kreis klar. Glabrecht hatte zum Vergleich die realen Kosten verschiedener öffentlich geförderter Gebäude im Kopf, zum Beispiel des Anbaus der Kunsthalle oder der Halle 7 auf der Bürgerweide. Man musste kein Fachmann sein, um sofort zu wissen, dass die errechnete Investitionssumme für die maritime Oper ein Witz war. Und ebenso klar war es, dass der Bremer Senat die Mehrkosten allein würde tragen müssen. Die Zuschüsse der Nordic Urban Development waren auf 80 Millionen festgeschrieben. Diese Leute schwammen im Geld, das offenbar aus Internetwetten und Online-Casinos stammte, die das Mutterunternehmen betrieb, die Firma eBets mit Sitz in Gibraltar. Die maritime Oper würde sich über der SeaWorld in Form eines Schiffsbugs erheben, der nach Norden in Richtung Meer weisen würde. In der Nachbarschaft sollte eine Marina für Yachten entstehen, nebst einem Kai für kleine bis mittelgroße Passagierschiffe. Außerdem gäbe es im Süden der Bebauungsfläche ein Fünf-Sterne-Hotel. Auch dies ein kultureller Erlebnisraum, um eine andere siegreiche Begriffsschöpfung zu erwähnen. Alle kulturellen Erlebnisräume zusammengenommen würden das besagte bremische Entertainment-Cluster bilden. Kultureller Erlebnisraum. Das war einfach alles, was man wollte. Und immer, wenn dieses geradezu ekstatisch blöde Wörterpaar aus den Mündern der Marketing-Experten brach, bemerkte Glabrecht aufs Neue, dass bereits das bloße Wort Kultur der denkbar größte Sprachmüll überhaupt war, ein vollkommen inhaltsloser, aber mit diffuser Emphase besetzter Begriffsköder, den der Markt und die Politik auslegten, um beim Wähler und Konsumenten jeden beliebigen Zweck zu erreichen. All die geplanten kulturellen Erlebnisräume waren bereits auf vielen Folien PowerPoint-Präsentationen zu sehen. Blendend weiße Kulturjachten dümpelten im Sonnenlicht, ebenfalls Kulturkreuzfahrtschiffe. Das Weserwasser war türkisblau, die maritime Oper strahlte messianisch wie aus sich selbst heraus. Ein sensationeller Kulturanblick. Bremen, so sagte der Senat, würde 120 Millionen zur Konzerthalle beitragen. Gegenleistungen für die mäzenatische Leistung der Investoren wäre das gesamte Gelände für die erwähnten kommerziellen Projekte und seine baufertige Erschließung. Außerdem die baurechtliche Genehmigung des Sea Towers mit 80 Luxuswohnungen direkt am Wasser von 20.000 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie die unbeschränkte Lizenz für eine Glücksspielstätte. Dass dieses Casino in die Aquariumsanlage, in die SeaWorld unterhalb der maritimen Oper integriert sein würde, dass es gerade durch die Haie und Rochen, die hinter 10 Meter hohen Acrylscheiben an den Roulette-Tischen vorbeischwemmen, seinen Reiz bekommen würde, das hatte der Senat bislang verschwiegen. Ein Teil der SeaWorld würde stets für das exklusive Publikum des Casinos reserviert bleiben.